Liebe Gemeinde, ich muss gleich vorneweg setzen, dass ich Sie alle da in der Predigt mit Du anspreche. Gott will zu uns persönlich reden und wenn ich immer Du und Sie, dann komme ich beim Predigten durcheinander. Sehen Sie es mir nach. Vater, wir danken dir, dass du uns persönlich angesprochen hast durch Jesus Christus. Dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns das Angebot gemacht hast, neues Leben hier auf dieser Erde zu beginnen, bis hinein in die Ewigkeit. Wir danken dir auch für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für die Taufe, Herr. Wir danken dir, dass du dich durch dein Wort heute Morgen auch wieder zu uns zuwendest und dass du zu uns reden möchtest. Schenk du uns die Gnade, Heiliger Geist, dass du uns die Ohren am Herzen öffnest, dass wir hören und verstehen. Und schenk mir die Gnade, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Was ist der Sinn im Leben? Ich habe dazu drei Punkte oder drei Fragen mitgebracht. Der erste Frage ist, wirst du geliebt? Der zweite, wirst du gebraucht? Und der dritte Punkt, was hast du ein Ziel? Der erste Punkt, wirst du geliebt? Wir alle schätzen und brauchen das und wir genießen es, von jemandem geliebt zu werden. Ne? Das ist doch was. Ja, wenn man so das erste Mal verliebt ist und dann diese Liebe auch noch erwidert wird, dann kommt das ganz tief in uns innen an. Wenn dann aber die erste Liebe so zerbricht in jungen Jahren, ne, vielleicht können sich einige noch erinnern daran, ist nichts geworden. Dann merkt man, ach, das tut weh, es fehlt einem was. Ja, man startet einen Neuversuch und hofft dann, dass es irgendwann ja ein Leben lang anhält. Ne? Wir alle sehnen uns nach Wertschätzung und Anerkennung. Das steckt tief in uns drin. Wir brauchen das zum Leben, dass uns jemand sagt, ich liebe dich. Und selbst wenn dir das schon jemand gesagt hat, ich sage das meiner Frau täglich 5 bis 10 Mal, tatsächlich. Und die hat sich in 33 Jahren Ehe noch nie beschwert. Das ist manchmal die Wiederholung der einfachen Sachen, die eigentlich feststehen. Ja, es gibt dieser Schotte, der geheiratet hat, ja, seine Frau nach 25 Jahren Ehe sagt sie zu ihm, ich lasse mich scheiden. Und er sagt, wieso? Sagt sie, du hast mir nie gesagt, dass du mich liebst. Sagt er, doch, am Tag der Eheschließung. Und wenn sie es geändert hätte, hätte ich dich informiert. Also wir merken, wir brauchen, dass jemand uns das zuspricht. Wir werden geliebt, wir Anerkennung und Wertschätzung. Um das alles zu bekommen, wenn wir es nicht bekommen, fängt der Mensch an, dann etwas in die Gänge zu bringen. Ja, er wird aktiv. Ne? Wir tun dann einiges, um zu beweisen, dass wir liebenswert sind oder dass wir Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Und ab hier wird es manchmal komisch, aber manchmal auch sehr gefährlich. Kinder machen oft lustige Sachen, um Anerkennung zu bekommen, ja? Und manchmal machen Kinder auch dumme Sachen, so wie ich in jungen Jahren. Ich habe früher gedacht, ADS-Kinder, Aufmerksamkeitsdefizit, ja, sind Kinder, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und deswegen Dummheiten machen. Ich habe das auch später gelernt, dass das was anderes ist. Aber ich war so ein ADS-Kind. Ich habe in der Schule einen Haufen Dummheiten gemacht. Warum? Ganz einfach, ich bin das 8. Kind. Als 8. Kind wackelst du immer hinterher. Du suchst ständig Anerkennung und Aufmerksamkeit. So ist das. Das sind noch die einfachen Sachen. Ne? Wenn das Kleinkind lernen soll, nicht mehr in die Windel zu machen, sondern auf den Topf. Ja, das ist ja so das Leben. Ne? Dann gibt es so eine Übergangs- und Trainingszeit. Und wenn das Geschäft dann im Töpfchen ist, dann sagen die Eltern, oh, das hast du aber toll gemacht. Oh, wir haben dich lieb. Und wenn das Geschäft mal wieder nicht im Töpfchen ist, sondern in der Hose gelandet, dann sind die Eltern weniger begeistert. Und dann gibt es auch kein Lob und manchmal auch ein bisschen Liebesentzug. Was lernt das Kind? Das Kind lernt, aha, wenn ich ins Töpfchen mache, wenn ich was leiste, bekomme ich Liebe und Anerkennung. Und wenn nicht, dann nicht, ja. Das setzt sich dann in unserem Leben fort. Wir denken dann, wir müssten immer irgendjemandem etwas beweisen, dass wir wert sind, geliebt zu werden. Wir müssen immer irgendetwas tun und für manche Männer und für manche Menschen ist das eine Dauerschleife bis hin zum Burnout, bis hin zum Zusammenbruch. Ich habe doch schon so viel gemacht, nun gebt mir doch ein bisschen Liebe, ein bisschen Anerkennung, ja. Die Erwachsenen definieren sich über das, was sie haben, was sie leisten können, was sie nach außen darstellen können, um Anerkennung und Respekt zu bekommen. Da gibt es dann diesen Spruch, der heißt, Menschen geben Geld aus, das sie gar nicht haben, um sich Dinge zu kaufen, die sie gar nicht brauchen, um andere Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht leiden können. Ja, das ist so dieser Wunsch nach Liebe und Anerkennung. Ich habe zwei persönliche Fragen in dieser Predigt, die dürft ihr für euch beantworten, müsst ihr das nicht in der Öffentlichkeit, ja? Die erste Frage ist, was sind für dich die Gründe deiner Liebenswertigkeit, deiner Anerkennung? Warum sollte jemand dich lieben und dich anerkennen? Und was bewirkt ein Verlust meiner sorgsam aufgebauten Persönlichkeitselemente? Erst wolltest du, jetzt musst du. Erst wolltest du schön sein in jungen Jahren, jetzt musst du schön sein. Erst wolltest du reich sein, jetzt musst du reich sein. Ja, wir haben uns darüber definiert, und wenn dann im Alter so einiges verschwindet und nicht mehr so vorzeigbar ist, dann versucht man das irgendwie künstlich aufrechtzuerhalten. Die Frage ist, erkenne ich meine an Bedingungen gebundene Liebe? Die gute Botschaft ist, Gott liebt uns bedingungslos. Das ist die gute Botschaft. Bei Gott müssen wir nichts leisten. Er liebt uns. Er nimmt uns an, er hat uns angenommen, und nur er ist in der Lage, diesen inneren Mangel an Liebe auszufüllen. Das schafft nicht die beste Ehefrau, nicht der beste Ehemann, das schaffen auch nicht die Kinder und wer auch immer. Erwartet also nicht von Menschen um euch herum, dass sie euch das geben, was nur Gott geben kann. Ihr lieben Ehepaare, vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du deinen Ehepartner entlässt. Aber nämlich aus der Verantwortung, dir ein erfülltes Leben zu schenken. Ich bin glücklich verheiratet übrigens, mir geht's gut, okay? Aber die beste Ehefrau und der beste Ehemann sind eben, und die Kinder, sind eben nicht in der Lage, das auszufüllen, was nur Gott ausfüllen kann. Und das ist ein Geheimnis von Gott her, aber er füllt es aus. Und wisst ihr, was es bedeutet, ein von Gott erfülltes Leben zu haben? Ich schraube meine Erwartungen an den Nächsten herunter. Ich nehme den Druck von dem anderen, dass der andere immer verantwortlich ist dafür, dass es mir gut geht. Das ist so eine Befreiung. Wenn wir zuallererst von Gott ausgefüllt sind, können wir glückliche Ehen und glückliche Beziehungen leben. Er ist in der Lage, unseren Hunger nach Liebe, nach Wertschätzung und Anerkennung zu stillen. Gott will und kann unseren Mangel ausfüllen. Und ich sage euch eins, wenn man es morgens schon so richtig satt hat, und das meine ich positiv, weil man sich hat von Gottes Liebe ausfüllen lassen, kann man viel entspannter in den Tag gehen. Wir können morgens starten, ich mache das so, ich stehe auf und ich fange an mit Gott zu reden, ich trinke Kaffee mit Gott, das heißt, ich trinke den Kaffee, er kriegt keinen. Ich trinke Kaffee mit Gott und ich fange an mit ihm zu reden und ich merke im Gespräch mit Gott, im Bibellesen, im Losunglesen, merke ich, wie Gott mich ausfüllt mit seiner Gegenwart. Und das ist so ein Geschenk, dass wenn wir von Gott her ausgefüllt in den Tag gehen, sind wir viel entspannter. Im Psalm 87,7 lesen wir, alle meine Quellen sind in dir. Der zweite Punkt, wirst du gebraucht. Mich braucht doch eh keiner mehr. Was soll ich schon bewirken? Die anderen können eh alles besser. Mir haben sie als Kind, wie gesagt, ich bin das achte Kind, immer hinterhergewackelt, ja, und mir haben sie vermittelt, sowohl zu Hause wie die Lehrer, du bist nichts, du kannst nichts, zwei linke Hände, alles Daumen. Und so bin ich das Leben gewackelt, ja. Wer braucht denn schon ein achtes Kind? Ich meine, das ist ja, ich bin hinterhergewackelt. Wir definieren unseren Lebenssinn darüber, ob wir gebraucht werden oder eben nicht. Besonders schwierig ist für manche auch der Übergang nach 40 Jahren, 45 Jahren Arbeit im Ruhestand. Man freut sich irgendwie auf den Ruhestand, ne? Aber nach 2-3 Monaten sitzen manche zu Hause und denken, das ist jetzt auch nicht das Richtige, oder? Plötzlich wird man nicht mehr gebraucht, ist raus aus dem Arbeitsprozess und es stellt sich ein ganz komisches Gefühl ein. Es ist für uns von Bedeutung. Wir sind so gebaut, wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas arbeiten, wir brauchen etwas, womit wir uns beschäftigen können. Etwas, am besten noch was Sinn macht, ja? Und wenn das wegfällt, was sind wir dann noch wert? Ich habe in DDR-Zeit in einem Alterspflegeheim gearbeitet und kann mich noch an viele Patienten erinnern. Und einer lag im Bett, querschnittsgelähmt, so 2 Meter Recke. Ein Müller, ja, mit Mühle. Früher habe ich 2 Säcke mit einmal, ne? Hat er mir all die Geschichten erzählt. Und dann lag er in meinem Bett und hat geweint, ja. Was bin ich jetzt noch wert? Jetzt liege ich hier und muss mich von dir rasieren lassen. Ja, in Sprüchen 19, 17 lesen wir, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Gott will uns also gebrauchen, um seinen Segen in das Leben anderer Menschen zu bringen, damit er uns noch mehr segnen kann. Und das ist wichtig. Wir können anderen Gutes tun, wir können für andere da sein, gebraucht werden, ohne dabei selbst auszubrennen. Wie das geht, ist ziemlich einfach. Ihr kennt sicher alle diese, ich sag mal, asiatischen Brunnen, vielleicht kommt ihr auch woanders her, diese Brunnen, wo oben eine Schale ist und dann kommt drunter eine Schale und noch ein paar Schalen, ja? Und oben die Schale läuft über, läuft in die nächsten Schalen, bis alles voll ist und dann weiterläuft, immer so weiter, ja? Was passiert hier eigentlich? Die oberste Schale läuft voll und hat dann Einfluss auf die nächste Schale. Und die wird voll. Und die haben wieder Einfluss auf die nächste Schale. Und das ist das Bild in der Beziehung mit Gott. Ich lasse mich von Gott füllen und Gott sagt, er gibt nicht wenig. Ja, ein volles, gerütteltes, überfließendes Maß. Gott lässt es überfließen. Und indem es bei mir überfließt, habe ich Einfluss auf meine Nächsten. Habe ich Einfluss auf meine Umgebung. Dann fließt etwas, die Bibel sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen von uns weg. Wir bekommen also Einfluss auf unseren Nächsten, auf unsere Ehen, auf unsere Kinder und Umgebung, einfach indem bei uns etwas überfließt, nämlich von der Liebe Gottes und all dem Guten, was wir von Gott empfangen haben. Und wenn Gott uns segnet, dann sollen wir Kanäle bauen, dass der Segen weiterfließt und keine Dämme, ja, also nicht den Segen zurückhalten. Das Tote Meer ist nun mal tot, weil es keinen Abfluss hat. Es gibt diesen Spruch, der heißt, Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn wir es teilen. Wer sich des Armen erbarmt, die Armen in der heutigen Zeit sind nicht unbedingt die mit wenig Geld. Es gibt eine Armut, die weit verbreiteter ist, als wir denken und gerade in dieser Krise noch mehr zum Vorschein kommt. Es ist die Armut an echten Beziehungen, was immer wieder zur Einsamkeit führt. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gelesen, ja, in der Zeit, in so einem Artikel, Online-Artikel. Da haben sie eine Wohnung aufgebrochen, da lag ein Mann drin, der war schon 10 Jahre tot. Mitten in dem Wohngebiet, nicht aufgefallen. Die größte Armut, die ich in Deutschland sehe, ist Einsamkeit. Auch eine innere Einsamkeit, obwohl Menschen zusammen wohnen. Du beschwerst dich, dass jemand anruft. Ich habe einen Tipp für dich. Ruf jemanden an. Frage ihn, wie es ihm geht, wie es ihr geht und hör einfach zu. Du beschwerst dich, dass sich niemand besucht? Ich habe einen Tipp. Such dir jemanden, von dem du weißt, dass er wenig Besuch bekommt. Lass dir was Neckisches, Kreatives einfallen, irgendein kleines Mitbringsel und überrasch die betreffende Person einfach. Lass Menschen wissen, dass du an sie denkst und frag danach, was du ihnen Gutes tun kannst. Warte nicht immer, dass andere kommen. Leg selber los. Du wirst gebraucht. Mit kleinen Gesten, mit großen Dingen. Ich habe übrigens letzte Woche, ich muss noch was gestehen hier vor der gesammelten Gemeinde, ich habe letzte Woche 3 Kästen Bier gekauft und 5 Schachteln Zigaretten. Ich rauche eigentlich schon seit 30 Jahren nicht mehr und Kasten Bier habe ich mein Leben noch nie gekauft, weil mir Bier nicht schmeckt. Wir haben so vergessen, das Gen einzubauen, das Bier schmeckt. Aber mein Nachbar raucht, steht immer vor der Tür und raucht. Ehemaliger Polizist. Jetzt sehe ich ihn am Fenster stehen. Da rufe ich über den Hof, lässt sich deine Frau nicht raus? Sagt er, Quarantäne. Wenn ich zu ihm hin, brauchst du was? Kannst du mir einen Kasten Bier kaufen? Ihr lieben Christen, dann gehen wir eben für die Heiden Bier kaufen. Ich kam mir so doof vor im Netto, aber ich habe es durchgezogen. Ich musste an der Kasse fragen, ob sie richtig Schachtel Zigaretten essen. So, ja? Aber ihr Lieben, Es steht eine Beziehung, ja. Sucht euch Menschen, wo ihr wisst, die sind einsam. Das muss nicht viel sein. Einfach, manche Leute genießen es, dass jemand kommt und Zeit für sie hat. Ja, du wirst gebraucht. Und wenn es das ist, dass du am Freitagnachmittag
einer gestressten Kassiererin bei Lidl, Aldi, Netto mal ein Wort der Wertschätzung sagst, der Dankbarkeit. Und unterschätzt das Gebet nicht. Gebet für die Kinder, für die Enkel, für die Politiker, für die Lage der Nation, einfach für alles, was Gott dir aufs Herz legt. Es ist so wichtig, dass Christen wieder aufstehen und erkennen, welche Macht und welche Vollmacht im Gebet liegt. Gott hat uns eine Vollmacht gegeben, für Situationen zu beten, für Menschen zu beten, und er will eingreifen. Also auch wenn du alt geworden bist und niemanden mehr besuchen kannst, eins geht immer, Fürbitte. Unterschätzt das nicht. Es ist so wichtig, dass gerade die Großeltern für ihre Enkel beten, für ihre Kinder und die Enkel. Der letzte Punkt, der dritte Punkt, hast du ein Ziel? Die Sache können wir ein wenig vereinfacht angehen, dass die Welt besteht aus jungen Menschen, die noch Träume haben und sich Ziele setzen. Ne? Und das ist okay. Sie wollen in der Hoffnung, dass sie ihre Lebensziele erreichen. Des Weiteren besteht die Welt aus den 40ern, 50ern, die befürchten, dass sie ihre Ziele nicht mehr erreichen. Und diejenigen dann, die drüber sind, die wissen, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Das ist die Weisheit der über 50- und 60-Jährigen. Natürlich gibt es auch Menschen, die mit 40 alles erreicht haben, was menschlich erreichbar ist. Auto, Haus, Boot, Mann, Frau, Kinder, in welcher Reihenfolge auch immer, aber sie haben das alles. Mit 40. Und dann? Dann sind die Menschen eigentlich am schlimmsten dran. Sie haben alles erreicht und müssen nur 40 Jahre leben. Ja, seht es an den schönen, reichen Schauspielern, Fußballern, oder? Alles erreicht, Millionen, und dann? Was ist der Sinn im Leben? Was ist der Sinn im Leben, das alles zu haben und dann 40 Jahre zu warten, dass es zu Ende geht? Der Starregisseur Woody Allen hat auf die Frage, was er denn gerne gewusst hätte, was er heute weiß, als er 18 Jahre alt war, hat er geantwortet, ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Karriereleiter ganz oben angekommen ist, da oben ist nichts. Du jagst nach Karriere, willst immer höher, und dann sagst du da oben, kommst da oben an, da bist du einsam, da ist nichts. Lebe ich aber aus der Liebe und Anerkennung Gottes, kann ich mit den vielen Zielen und Illusionen der Jugend ein für Gott fruchtbares Leben führen. Und das ist so wichtig, dass die Jugend heute noch auch Mut hat zu Kindern. Also das ist meine absolute Wertschätzung, ja? Weil ich kenne auch junge Familien, die sagen, die haben den Mut nicht, sie wollen nicht, ja? Also es ist mutig, und seid gesegnet darin, auch weiter mit euren Kindern vorwärts, vielleicht kommen noch ein paar und so. Aber ne? Junge Leute brauchen heute immer noch Ziele und Ermutigung, auch Neues anzugehen. Das ist wunderbar, ne? Wir können ein fruchtbares Leben führen, eben mit dem, was Gott uns gibt, mit dem, was Gott uns zukommen lässt. Ich kann, wenn ich von Gott geliebt bin und anerkannt bin, auch mit der Ernüchterung umgehen, manches nicht erreicht zu haben. Ich muss nicht mehr mit 40 einen auf Teenager machen, auf ewig jung. Ich kann dann auch mit der Ernüchterung umgehen, weil ich weiß, ich bin getragen und geborgen in Gott. Nicht alle unsere Pläne gelingen. Wir werden auch nicht alle Ziele erreichen. Doch gerade im Zerbruch der eigenen Zielsetzung finde ich oft den Anfang eines neuen Weges, den ich ohne diesen Verlust nie erreicht hätte. Die vergossenen Tränen über durchkreuzte Pläne sind das Gießwasser Gottes für das Neue, das er wachsen lässt. Oder wie es so schön heißt, in der Krise steckt die Chance für einen Neuanfang. Die Bibel sagt uns, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80, danach kommt die Ewigkeit. Das, was wir hier auf der Erde tun oder nicht tun, die Entscheidungen, die wir treffen, ein Leben mit oder ohne Gott, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Darüber lohnt es immer wieder nachzudenken. 80 Jahre hier und dann die Ewigkeit. Gott hat noch so viel mit uns vor, und dafür braucht er eine Ewigkeit. Lass dir das nicht entgehen und triff hier in diesem Leben eine Entscheidung für ein Leben mit Gott. Lass deinen Sinn im Leben vom lebendigen Gott bestimmen und ausfüllen, denn du wirst von ihm geliebt, du wirst von ihm gebraucht, und er hat noch Großes mit dir vor. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.